Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 165 Worum Podcast. Ich habe mich mit meinem direkten Vorschlag für diese Folge leider nicht durchsetzen können. Ich hatte nämlich gesagt, wir nennen die Folge Bullenschweine. Hat so schön viele Bedeutungen. Das kommt allerdings in der Tat etwas aggressiv. Da gebe ich dem lieben Thomas, dem ich gleich offiziell Hallo sage, recht. Wir haben uns jetzt entschieden für ABAB. Das lässt schön viel Interpretationsspielraum. Und in diesem Sinne, mein lieber Thomas, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, mein lieber Meta-Jan.
Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Ich habe, oder ich meine, über den WhatsApp-Kanal mitbekommen zu haben, dass du aufgrund der Tatsache, dass du das Spiel gegen Gladbach nicht hast gucken können, ziemlich gelitten hast Freitagabend. Wie war es denn für dich?
Ja, ich hatte Weihnachtsfeier und ich sag mal so wie du vielleicht noch dieses Spiel ausfaden lässt, ja, was es angeht, so geht's mir mit der Weihnachtsfeier. Jetzt ist Sonntagnachmittag, Dienstagabend spielen wir schon wieder.
Ja, genau.
Und dann habe ich mich hier mit so einem schönen Kännchen Bohnenkaffee, hört man das? So.
Ja.
Ins NDR-Studio zurückgezogen von meiner Spätschicht.
Sehr schön.
Und bin eigentlich in einer ganz luxuriösen Situation jetzt dadurch. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe immer noch nur die Highlights gesehen.
Ja.
Und natürlich die Berichte gelesen, die Noten gelesen, die Statistiken gelesen und so weiter. Und alle möglichen Eindrücke und Interpretationen gehört. Und könnte man vielleicht sagen, war es vielleicht das gerechteste Unentschieden aller Zeiten?
Also von dem, was man danach auch von den Spielern irgendwie in den Interviews hat hören können, also wirklich ja einhellig, sowohl von Gladbachern als auch von Werderanern, ja, ist am Ende wahrscheinlich gerechtfertigt. Ich als Fan sehe es natürlich, Spoiler, ein bisschen anders. Aber vielleicht mal meine allererste Frage an dich. Wenn du jetzt nur auf die Highlights guckst, was war denn dein Eindruck von Werders Leistung und vom Ausgang des Spiels? Ist das was, wo du sagst, ja, kann ich verstehen, dass man da zum Schluss kommt, gerechtes Unentschieden?
Ja, finde ich schon. Und es war im Prinzip ja auch so, wie wir das vorher gecallt hatten. Oder diesmal lag ich besser, glaube ich, mit meiner Vorhersage. Wildes Spiel, 3-3, ja, hatte ich gesagt. Ja. Und Boré belohnt sich, Boré trifft. Ja. Davon ist ja wirklich vieles so gekommen. Und so wie den Eindruck, den ich jetzt hatte, war, dass das einfach hin und her schwankte. Ne? Und im Prinzip beide Teams so zwei richtig starke Phasen hatten, wo sie das Ding hätten ziehen können und das versäumt haben und dadurch den anderen mit in die oder wieder in die Partie zurückgezogen haben. Und das halt auch durch diesen Fanprotest, da können wir ja nochmal gesondert drüber sprechen, diese 12 Minuten am Anfang, ja auch wieder, ich sag mal, im Hashtag Butterfly-Effekt, ne? Auch das wieder einen ganz komischen Impact auf das Spiel hatte.
Ja.
Ne? Dass du gemerkt hast, diese Corona-Kulisse zu Anfang, wo sonst das Stadion brennt in Gladbach.
Ja.
Ja, das war unsere beste Phase ja wohl offenbar ganz zu Anfang. Wir gehen in Führung und so weiter, ne? Wir haben eine Idee und die sind noch nicht so ganz bei der Sache. Und dann kommt diese Unterbrechung mit den Schokotalern.
Mhm.
Also ich erzähle das ja wirklich nur, ne?
Ja.
Also zweiter Handquellen.
Ich unterbreche dich, wenn es in meinen Augen komplett in die falsche Richtung geht, aber du hast komplett recht.
Okay, aber nicht wieder mit diesem Elektroschock, den du jetzt, den ich dir jetzt zu Weihnachten schenke, mit dem du mich unterbrechen
kannst. Lass dich überraschen.
Und dann kommt diese Schokotaler-Geschichte, das heißt, das Spiel ist minutenlang unterbrochen. Und das hilft natürlich Gladbach, weil es dann natürlich genau dieses Momentum wieder stoppt, das Werder gerade hatte. Dann kippt das Spiel wieder und, ne? So, und ja, am Ende muss ich sagen,
fand ich gar nicht so doll, ne?
Ja, wie gesagt, ja, ich habe es ja nicht gesehen, ja, ne? Und dann Hut ab, Werder kommt dann ja nochmal zurück und holt sich den Punkt. Also, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn jemand das beurteilt, der das Spiel gesehen hat.
Ja. Ich gehe das gerade vor meinem geistigen Auge nochmal durch, also ob das so ungefähr greift. Also mein Eindruck war wirklich so, wie du es gesagt hast, ne? Diese Geisterkulisse, naja, war halt wirklich so, dass sie in die ersten 12 Minuten Werder relativ schnell reingefunden hat, ne? Was normalerweise, wie du gesagt hast, normalerweise ist es so, Auswärtsspiel, Flutlicht, Freitagabend, das Heimstadion brodelt und brennt. So war da halt gar nicht.
Ja?
Ja. Werder kommt gleichzeitig, mein Gefühl, irre konzentriert aus der Kabine. Also einfach auch konzentriert und griffig. Also gar nicht jetzt so dieser, gar nicht so überfallmäßig, aber wirklich, sie stehen defensiv sicher und gut, sie stehen gut gestaffelt und setzen halt im Pressing schon nach, ohne dass man jetzt denkt, oh Gott, die versuchen ja, die zu überrennen. So. Und dann ist es halt einfach, dann ist dann auch das Tor, ist halt einfach wirklich, wirklich gut rausgespielt. Und es war nicht der erste gute Spielzug von Werder, sondern es war schon der zweite, dritte gute Ansatz.
Ja, und wo man halt auch merkte dann, ist das so, dass sie sich schon genau überlegt haben, wie sie die knacken können. Ja. Ne? Und kam das so ein bisschen dem entgegen, was wir gesagt hatten vorher, dass sie in diese Zwischenräume reingehen zwischen den offensiven Außenverteidigern und der Dreierkette. Ja, im Prinzip, so fällt ja zumindest das Tor von Boré, wird ja so vorbereitet.
Genau, also das ist halt, was ich, also im Prinzip trifft es das genau, ne? Diese Halbfeldbälle, so, also sie bringen die flankenstarken Spieler in diesen Halbfeldbereich, ohne jetzt durchzustoßen bis zur Grundlinie und spielen die Bälle halt hoch in den 16er. So, was ich halt bemerkenswert fand, war, dass gerade beim Tor Gladbach das Gefühl irre schlecht verteidigt. Also es ist wirklich einfach wirklich schlecht verteidigt. Also ich weiß gar nicht, ist das Skelly oder Elvedi oder so? Die lassen Boré halt laufen. Ich glaube, es war Skelly.
Ja. Skelly lässt ihn laufen, aber Elvedi steht auch ziemlich mies, ne? Weil der Ball kommt ja, wenn ich mich recht erinnere, wie gesagt, ich habe eine Zusammenfassung gesehen, der kommt ja mehr oder weniger aus dem Halbfeld.
Ja, genau.
Von Schmidt.
Also es ist keine scharfe Flanke, sondern wirklich ein Lob auf den zweiten Pfosten. Ne?
Ja, und nicht mal ja, der fällt ja fast mittig, fällt er ja runter. Ja. Und Boré macht das technisch super, ne, muss man sagen. Also da, genau so wollte er den haben, ne, mit der Seite den Dropkick da reinzuschieben, super. Abgeklärt auch. Und aber der Ball, den darf er natürlich, also da darf er ja nie im Leben mit dem Fuß rankommen.
Ja, nee, eben. Ne? Eben, weil der halt so, weil der halt so lang, weil der lange in der Luft ist und da halt in der Mitte runterfällt, ne? Also er hat keinen Gegnerdruck. Er kann den Ball einfach einfach platzieren.
Dabei ist er 1-2, ne? Er hat Skelly, der hinter ihm irgendwie, der nicht richtig hingeht und Elvedi, der nicht hochgeht. Okay, aber nehmen wir und spricht ja dafür, dass wir schon da ein Rezept hatten, die hinten durcheinander zu bringen.
Ja, aber ganz kurz, so, war so geil, ne? Fan-Protest-Tor ist ja gefallen, weiß nicht, 8., 9. Minute. Und alles ruhig im Stadion, du hörst nur hinten aus der Ecke die Werder-Kurve. Ja!
Ist halt echt so geil. So. Ey, aber die geilste Szene gab es dann einen Tag später. Habe ich die Konferenz gesehen, Mainz gegen Heidenheim. Ja. Und da war halt auch diese Corona-Kulisse und Mainz, das war ja also wirklich, da war ja nicht mal Ausverkauf gegen Heidenheim und so. Das war wirklich, da, wo ich als Investor sagen würde, vielleicht doch nochmal die belgische Liga checken. Nein, entschuldige, aber und dann haben die schon Luft geholt, die Fans. Ja. Und es ist so 11 Minuten 53, 54 und wirklich um 59 Sekunden schießt Heidenheim das 1-0. Ey, ist das bitter. Und alles bleibt stecken.
Ja. Im Hals, im Block.
Und da hörst du nicht mal jemanden jubeln am anderen Ende, trotz der Totenstille, weil die 33 Leute, die mit aus Heidenheim gereist sind, ne?
Der Jubel verliert sich auf dem Weg zum Außenmikrofon, verliert sich der Jubel von 33 Leuten. Naja, wo ich jetzt dir zaghaft, aber bestimmt widersprechen möchte, ist in der Tat, dass eben dann die Unterbrechung mit den geworfenen Schokotalern auf dem Platz Gladbach irgendwie zurück ins Spiel bringt. Ja, es hilft ihm beim Sammeln, ne? Also sie sammeln sich wieder ein bisschen. Aber ich fand, dass Werder das danach weiter gut gemacht hat. Also sie haben dann halt mit dem 1-0 im Rücken natürlich jetzt nicht mehr das Hauruck-Pressing gespielt und versucht. Aber sie haben halt nach wie vor, fand ich, wirklich sicher und gut kombiniert, was mir wirklich gut gefallen hat. Und sie haben das Spiel, fand ich eigentlich wirklich, 30, 35 Minuten klar unter Kontrolle gehabt.
Okay, das Tor fällt früh, dann ist die Schoko-Unterbrechung.
Genau.
Ja? Mensch, hätte Ailton sich das früher gewünscht, dass ihn jemand mit
Schoko-Kahn hat. Ich räume die anders weg.
Pause.
Genau.
Ailton setzt sich so lange hin, bis er alle Schoko. Nein, okay.
Pause.
Nein, aber
Pause,
so, und der Ausgleich fällt doch dann in der 45.
Genau.
Erst. Ja. Und Gladbach hatte zwar die ein oder andere Chance, aber jetzt nicht irgendwie, ne? Und Werder hatte ja auch noch ein paar Chancen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also einmal das Ding, wo Dux da, wo er sich schon, ich glaube, wo er schon bevor er auf den Rasen fällt, sich schon schämt für diesen Schwalbenversuch, den er dafür
gemacht hat. Und auch überhaupt nicht protestiert, ne?
Ja, okay, das war wirklich so die Einsicht. Okay, merkst du selber, Kollege. Ja, genau. Und dann war ja auch gut, ne? Und auch das Ding von Leo Bittencourt, der halt, ja, der war schwer, ne? Aber das sieht halt auch echt, Mann. Ja. Das sieht halt auch nicht wirklich nach Killerinstinkt aus.
Ne? Und wo du in der letzten Folge übrigens wirklich, wo deine Beobachtung komplett ins Schwarze getroffen hat, was das Spiel von Gladbach angeht, unfassbar, wie unkonzentriert und unsicher die defensiv waren. Ja. Also jetzt gar nicht so Hühnerhaufenmäßig, ne? Aber die haben so, und da reden wir ja nachher nochmal auch beim 2-2 drüber, wie die einfach wirklich fahrlässig teilweise im Kopf abschalten. Viel zu früh.
Ja.
Ja, es gab eine Szene in der ersten Halbzeit, langer Ball, wo du erst denkst, oh, der geht ja ins Niemandsland, ich weiß gar nicht, wer den gespielt hat. Ich glaube, Jung hat einen langen Ball geschlagen. Mhm. Der geht Richtung Torauslinie und alle Gladbacher bleiben stehen, drehen ab und auf einmal setzt Bittencourt halt zum Sport an und rettet den Ball noch vor der Torauslinie.
Ach komm, ne? Ja.
Und hält ihn im Spiel legt ihn irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, legt ihn irgendwie auf den Mann und der flankt ihn rein und Weiser köpft dann relativ ungefährlich aufs Tor. Aber halt ein gutes Beispiel dafür, wie fahrlässig Gladbach defensiv gespielt hat. Ne?
Ja.
Und deswegen, ja, entschuldige.
Nee, du.
Ich wollte halt nur sagen, ne, und deswegen ist halt eben dieses 1-1 in der 45. Ich habe wirklich Sachen geschmissen. So unnötig. Die haben viermal die Chance, den Ball zu klären. Und der Ball kommt immer wieder zurück zu den Gladbachern und dann macht Reiz halt das, was ein junger Spieler vor Heimpublikum halt gerne macht.
Ja.
Den Ball über die Linie wuchten.
Wenn er ein guter Spieler ist, Karma ist a bitch. Ich habe mich noch über seinen Namen lustig gemacht in der letzten Folge. kommt nicht wieder vor. Ja, aber auch so doof, wie ihm der Ball da vor die Füße, also das ist ja Robin Hack, ne? Also der Name war Programm in der Szene. Ja. Der sich da ja gegen drei Leute, wie kann der da den Ball behaupten?
Ja,
genau. Ne? Also wirklich, das ist, Mann.
Ja, es ist halt einfach leider wieder so eine typische Werder-Szene, weil sie es einfach 45 Minuten lang relativ gut machen,
defensiv. Ja, das heißt, war es, wir haben ja nach dem Freiburg-Spiel über diese Phase gesprochen, Settifly-Effekt, wo alles hätte kippen können. Mhm. Wenn du diese Phase vergleichst, vom Zeitraum her ist es ja ähnlich, ne? Mhm. Werder-Augsburg, diese weitgehend offenen letzten zwei Drittel der ersten Halbzeit, wo alles hätte passieren können. So ähnlich stelle ich mir das Spiel dann vor, dass Werder das eigentlich im Griff hat.
Ja, es trifft es eigentlich ganz gut. Werder hat das Spiel wirklich gut. Also man muss einschränkend sagen, ne? Also die sind offensiv wirklich stark. Also wer eine ganz starke erste Halbzeit bei Gladbach gespielt hat, war, heißt der Honorar.
Ja.
Der war richtig gut, echt Alarm gemacht, von rechts immer wieder in die Mitte gestoßen. Ja. Player war gut, aber ungefährlich.
Hatte so ein paar Abschlüsse, zweite Reihe und so, ne?
Und Reiz war halt wirklich einfach Duracell-Hase, so, war halt laufend unterwegs. Aber trotzdem fand ich, hat Werder das gut gemacht, weil sie halt immer den Eindruck gemacht haben, dass sie gefährlich sind. So, ne?
Ja.
Und deswegen, bin ich.
Okay.
Ja. Habe ich mich sehr geärgert über das Gegentor, weil es einfach wirklich eine Szene war, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, sie kriegen den Ball nicht weg. So dieses klassische, Mann, jetzt klär das Ding doch einfach mal. Und die Rettungsaktion geht immer wieder zu den Gladbachern und beim vierten Mal fällt der Ball halt zu Reiz und der haut ihn aus 14 Metern rein. So.
Ja, und dann ist Halbzeit.
Ja.
Ne? Und dann hast du plötzlich Anfeuerung statt Pfiffe zur Halbzeit im Stadion. Ne? Und es ist alles. Ja, du gehst halt mit anderen Basics in die zweite Halbzeit rein. Und dann kriegst du auch noch das 1-2 und Gladbach feiert sich schon und denkt sich so, das war jetzt die Wende und jetzt, ne, versöhnlich dieses Chaosjahr aus Gladbacher Sicht zu Ende bringen. Ja. Ne, schießen das 2-1 und dann kommt Werder ja nochmal wieder und das ist wirklich gut. Ne, und wie geil und für mich ja wirklich die Szene des Spiels und wirklich mein innerer Sozialpädagoge klatscht in die Hände, entzückt, ja, über dieses Bild, wie dann Duxchi Jinma in den Arm nimmt.
Ja, aber du preschst jetzt schon so vor. Lass uns doch, okay. wir müssen auf jeden Fall noch einmal kurz über den Verlauf der zweiten Halbzeit sprechen, weil das...
Ja, okay, Das kannst ja nur du. Mein kleines Sozialpädagogenherz hat zu schnell
geschlagen. Ja, aber weil dazu habe ich auch noch so viel zu erzählen, weil da ist mir das Herz auch aufgegangen. Aber worauf ich jetzt einfach nochmal eben einmal kurz hinaus wollte, ist halt genau das, was du sagtest. Ne? Das Tor fällt, dann hast du halt eben noch diese lange Nachspielzeit von 6 Minuten wegen dieser Schokotaler-Geschichte. Aber du merkst halt, wie sich auch die Werder-Spieler richtig ärgern. Ja.
Ja.
Und dann geht's halt in die Pause und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Sie kommen raus, genau, weil die Fans halt eben sie dann mit Anfeuerung in die Kabine schicken. Und dann kommt halt Gladbach aus der Pause wie die Feuerwehr, ne?
Ja.
Also wirklich, hast du die ersten Minuten, das geht, glaube ich, los mit einem Pfostenknaller aus der zweiten Reihe, wo Zetterer den Nachschuss noch hält.
Ja.
So.
Ja,
und übrigens, Zetterer hat sich gefangen, fand ich, generell leistungstechnisch. Er hat so drei, also einen hanebüchenen Fehlpass dabei gehabt, aber auf der anderen Seite auch wirklich gute Szenen in der Strafraumbeherrschung. Ich kann mich an eine Szene erinnern, scharfe Reingabe von links flach und er antizipiert das gut und taucht ab und fängt die flache Reingabe am Boden mit den Händen ab, was eine sichere Torchance gewesen wäre.
Ja.
Also etc. fand ich, hat das Bleeding gestoppt.
Ja, das ist auch T-Shirt-Material. Ja. Aber okay, also sozusagen stabilste Leistung seit Wochen. Bei den Toren konnte er auch nichts machen.
Nee, okay.
Und das eine Ding, wo er meinte, nach diesem Pfostenschuss da, das war ja auch noch echt eine gute Parade, wo er so den Arm hochzieht, meine ich.
Genau. Ja. Naja, und wie gesagt, also Beginn zweiter Halbzeit, dann macht Gladbach ja auch gleich das 2-1.
Ja.
Und dann fand ich es bemerkenswert, und das muss man jetzt natürlich immer unter dem Gesichtspunkt sehen, dass Gladbach einfach zweite Halbzeit wirklich, wirklich gut war, im großen Teil. Aber dass Werder genau das mittlerweile schafft und auch kontinuierlich schafft, was sie in den letzten Jahren ganz oft einfach hat wirklich zusammenbrechen lassen, so ein Nackenschlag. Sie haben halt, sind halt konzentriert geblieben und haben sich wirklich in das Spiel, im buchstäblichen Sinne, zurückgearbeitet.
Ja, sie haben sich gewehrt.
Genau.
Ne? Und geh aus meinem Kopf, ich wollte es genau gerade sagen, du musst gar nicht Jahre zurückblicken. Ja. Ne? Diese Spiele haben wir in Darmstadt und Heidenheim verloren.
Ja, genau.
Und da haben wir dann 4 Dinger gekriegt.
Ja, genau.
Ne? Das zarte Pflänzchen, guck mal, wir führen 1-0 und toll. Und dann kommt der Nackenschlag, 45. Ja. Dann wacht das Stadion auf, dann wacht der Gegner auf.
Ja.
Und da haben wir uns in Darmstadt und Heidenheim von überrollen lassen.
Und Gladbach ist einfach stimmungstechnisch auch nochmal echt ein anderer Schnack, ne?
So, und das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen frage ich, für mich klingt das gerecht, 2-2. Ich hätte es vorher auch genommen. Du darfst ja nicht vergessen, Gladbach 3 Heimspiele in Serie gewonnen.
Ja.
Ne? So, und da kommt Werder Bremen und wir sind halt auf dem Papier die schlechteste Auswärtsmannschaft. Glaube ich, sind wir jetzt sogar, weil Heidenheim ja gewonnen hat. So, und wir sind da eben nicht zusammengebrochen. Ich finde das in Ordnung so. Wie gesagt, ich habe dann... Mir fehlt halt das Gesamtspiel, aber auch das, was du sagst, das bestätigt mich jetzt. Und dann war es dann so Mitte der zweiten Halbzeit, waren wir dann wieder zurück oder wie muss
ich das vorstellen? Ja, genau. Also, hätte ich jetzt auch gesagt, so 65. oder so. Aber was mich halt letzten Endes dazu führt, zu sagen, eigentlich ist es schade, ist wirklich, dass Werder es schafft, dieses Powerplay von Gladbach erstens zu brechen. Zweitens, sich ins Spiel zurückzuarbeiten und drittens, dann wirklich noch 2-3 richtig riesige Chancen zu haben. Also es gab eine Flanke von rechts wirklich ins Nichts hinein, in eine Phase, wo Werder noch relativ schlecht war, wo Staye den Ball wirklich einen Millimeter vorbeiköpft, wo er sich richtig gut durchsetzt.
Beim Stande von 2-2 schon? Oder
nee,
1?
Beim Stande von 2-1.
2-1,
meine ich.
Okay.
Also müsste ich mich jetzt stark täuschen. Ich meine, es war vor dem Tor.
Okay, aber zeigt ja, dass dann das 2-2 auch nicht aus dem Nichts fällt, sondern...
Genau. Nee, das 2-2 ist dann eine logische Konsequenz, wo sie sich wieder zurückgearbeitet haben ins Spiel. Und eine Szene, wo ich fast gestorben bin. Ey, dann kriegt Schmiedi den Ball am 16er, dreht so geil auf, wackelt den Gegenspieler aus und steht wirklich mit freier Schussbahn am Elfmeterpunkt und nagelt das Ding 4 Meter drüber. Also wirklich, wenn er einfach ein bisschen cooler vorm Tor wäre, ey, wie viele Tore hätte er schon gemacht.
Ja, weil er das wenn so der gut Abschluss macht. Könnte.
Der macht es so gut, ne? Einfach den Wolfram-Wuttke-Gedächtniswackler. Und hat den Ball auf dem linken Fuß liegen, freie Schuss, und dann verzieht er wirklich und schießt ihn in die vierte Etage, ne? Oh, so ärgerlich.
Ja, habe ich vor Augen. Ja, und der ist auch nicht mal knapp vorbei und so. Das war, sondern das war wieder so eine Aktion, wo man sieht, dass das nicht zwingend ist.
Ja, genau.
Ne? Also, dass er nicht den klaren Plan hat, ich prügel den links flach mit der Pike,
ja.
Ne? Sondern wo er irgendwie dann schnell abschließen will und dann kommt sowas bei raus.
Ja. Naja, ja, schade. Und dann fällt halt in die immer stabiler werdenden Bremer Angriffe hinein, fällt dann halt zu einem guten Zeitpunkt das 2-2. Und das ist, tut mir leid, das ist für mich einfach, also zum einen nochmal exemplarisch dafür, wie schlafwagenmäßig Gladbach verteidigt, aber zum anderen einfach auch, dieser Jinma, ey, das ist ja wirklich, dieses Tempo ist ja so unfassbar. Ja. Also du siehst ja wirklich, wie alle abschalten bei Gladbach.
Richtig.
Alle.
Richtig.
Also siehst du, die Innenverteidiger drehen sich schon weg, ja?
Ja. Und der Torwart kommt nicht richtig entgegen.
Das sind 4 Schritte, die er macht.
Ja.
Und dann ist der Ball weg und es ist wirklich, ich hab's in so einer Euphorie gelesen. Jinma ist rein tempotechnisch einfach echt ein Cheatcode.
Ja.
Das ist also unfassbar, dass er den Ball noch kriegt und da wirklich einen mausetoten Ball noch wieder belebt.
Richtig. Ja. Und dadurch den Punkt holt.
Ja, und sich dann halt eben zusammen mit Duxch auch was. Jetzt kommen wir zu deinem Sozialpädagogenherz.
Oh, war das schön.
Ja, und wie dann Duxch auch genau, weil es ist genau die Fortsetzung dessen, worüber wir gesprochen haben, als ein Jinma diese Riesenchance vergeben hat im Weserstadion. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Da hat selbst Duxch danach im Interview gesagt, ey, das darf einfach nicht wahr sein, ne?
Richtig.
Und dann siehst du halt genau diese Szene und dann laufen sie Arm in Arm und er zeigt nur auf den Jinma, ne?
Richtig. Ja. Duxch knöpft sich Ego-Shooter Jinma vor, war die Schlagzeile damals.
Zugegebenermaßen in der Bild, aber ja, das war sie.
Ja, gut. Ne? Ist ja nicht so, dass ich sowas nicht auch gut klicken würde. Mhm. Ne? Wenn man es ein bisschen steiler formuliert. Und ey, und rate an, was die aber gedacht haben dabei. Und auch Duxch, ne? Und das war wirklich, also das ist wirklich Sozialpädagogen, der feuchte Traum eines jeden Sozialpädagogen, sag ich mal, ne? Dass dann halt auch innerhalb dieser Gruppe dieses Ding dann so gelöst wird, dass dann noch kurz vor Weihnachten dann der Junge das wieder gut macht und der Chef dann, ne, der neue Chef ihm auch zeigt vor allen hier, du bist mein Junge.
Genau, und jetzt heben wir dich auch aufs Tablett, weil du es dir verdient hast.
So. Ja, genau. Exakt. Ja, ist das schön. Schöner, kleiner Moment, der halt, glaube ich, auch für Jinma extrem wertvoll ist.
Ich wollte gerade sagen, das kann für den noch so viel wert sein, ne? dass er halt eben sieht, dass auch die Akzeptanz bei Führungsspielern sofort eine ganz andere ist, wenn du mannschaftsdienlich spielst.
Ja, und er ja auch in der Gruppe nicht mehr dafür steht, was er da gemacht hat. Mann, gegen wen war denn das nochmal? Dass uns das nicht einfällt. War das Wolfsburg? Nee, das war zu Hause. War das Union?
Das war ein Spiel, was wir dadurch hätten gewinnen können. War das,
oder? Nee, dann war das Frankfurt.
Das kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau.
Frankfurt war 2-2.
Ja, das war Frankfurt. Ja. Weil dann Duxch nämlich in der nächsten Szene noch an Trapp gescheitert ist.
Richtig, genau.
Ja, das war Frankfurt, genau.
Haben wir auch ausgiebig über die Szene gesprochen, ne, wo Jinma ja nun viel abgekriegt hat und ja auch ein bisschen zurecht so und wo man wirklich gesagt hat, okay, das ist jetzt Lehrstunde, ey bitte und jetzt, ne?
Ja.
Also ja. Profiführerschein im zweiten Anlauf bestanden.
Ja, und
das ist doch wirklich, wirklich, wirklich ein kleiner Romantic-Bromance-Fußball-Moment. Überhaupt die komplette Offensive, ne? Also sowas von Roleplaying 100%.
Ja. Du, und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Mal jetzt im Gladbach-Spiel, und da mag ich mich auch täuschen, keine Ahnung, ne? Aber Jinma ist relativ früh gekommen, ich meine 60. oder so. Ich guck mal eben ganz kurz
nach. Für wen eigentlich?
In der 68. Für Schmied ist er gekommen.
Ah, wieder für Schmied. Das heißt, hat er wie gegen Augsburg dann mit Duxch auf der 10 gespielt?
Genau.
Und den beiden Tempostürmern. Genau.
Und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ein Jinma auch taktisch Schritte macht.
Okay.
Ne? Also er hat deutlich weniger im Abseits gestanden, deutlich sinnvoller angelaufen im Pressing.
Ja.
Ne? Hast du halt auch gesehen, hat Werner ihm wahrscheinlich mit auf den Weg gegeben, Alter, jetzt 20 Minuten und einfach nur pressen. pressen können. Ja. Er ist immer angelaufen, immer den Keeper auch angelaufen. So, sodass ich das erste Mal wirklich das Gefühl hatte, okay, er versucht jetzt auch langsam wirklich ganz klassisch strategische Vorgaben umzusetzen. Und es ist nicht mehr nur dieses Schlag ihn lang, Bruder.
Ja, sondern, ja genau. So, langer Hopper.
Wobei man auch an manchen Situationen gesehen hat, so weiß ich, keine Ahnung, ne, Gladbach drückt, Veljkovic kriegt den Ball und ohne zu gucken, einfach nur lang und hoch.
Ja.
Lauf, Justin, lauf!
Da müsste doch einer laufen. Ja. Ja, aber umso mehr US College Sportfilm, ja, ne, dass er dann halt auch sich dann halt auch wie Boré jetzt mit dem Tor sich belohnt, ne, er sich dann belohnt mit dieser Szene, wie er dann noch den Punkt, ja, im Prinzip, ey Mann, das Tor, das 2-2 zu 90% gehört's ihm, ja, so, und dann halt dafür gefeiert wird und dann halt aber auch noch für dieses Mannschaftsdienliche nochmal extra sich das Sonderlob abholt, ja, ey, der wächst doch im Kopf. Ne? Ja. Und das Anlaufen und das Pressen und so. Ich weiß nicht, was ich den anderes trainieren lassen würde, weil Torabschluss und Sprints muss es ja wohl nicht mehr sein.
Eben.
Ne? Aber Stellungsspiel und taktisches Verständnis und Räume, ne? Und da wird der noch, ey, nächstes Jahr.
Aber Stichwort Clickbaiting, ne?
Ja.
sorry, so geil. Wirklich alle Sportberichterstattungs-Internetseiten haben danach wirklich getwittert und veröffentlicht, Duxch rettet Werder einen Punkt, ne? Und ich habe irgendwann wirklich mich nicht mehr zurückhalten können, habe da mit dem Worum Podcast Account bei Transfermarkt drunter geschrieben, naja, war eigentlich eher Jinmar, ne? Ja. Weil das ist halt wirklich, Duxch muss den wirklich nur nachdenken, also da kann er die Augen zumachen.
Ja gut, aber das kann auch sein, dass da schon KI die
Ach
Meldung
so, ja, na klar, schreibt. Ja, na gut, aber dann
also wirklich,
ein weiterer Beweis KI? Dafür, dass KI die Zusammenhänge noch nicht so gut herausstellen kann.
Nein. Das muss man KI beibringen, denn KI ist ja nicht klug zur Welt gekommen, sagen wir mal so.
Notiz an mich, aber KI genau das nicht beibringen.
Es kann natürlich auch ein Redakteur gewesen sein, der das Spiel nicht gesehen hat.
Ja, das kommt dann aufs Gleiche raus.
Natürlich auch möglich, aber anders ist das eigentlich nicht zu erklären. Nee, das stimmt. Das ist wohl wahr. Aber gut, okay. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt 14. Ich erinnere mich an eine Prognose von mir.
Ja.
Und ich hoffe, oder ich bin mir fast sicher, dass ich damit falsch liege.
Die Prognose war...
Wir stehen vor Weihnachten, ne, also zur Hälfte sozusagen, minus Bochum, auf Platz 14.
Ja, hast du wirklich 14 gesagt?
Ja.
Okay.
Ich habe 14 gesagt, aber es wird falsch sein, weil wir nämlich gewinnen gegen Leipzig. Ja.
Da jinxt wollen wir noch mal ganz kurz, jemand. Da jinxt doch wieder jemand.
Fällt mir ein, wollen wir noch mal ganz kurz über diesen, wir hatten ja letzte Folge auch ausgiebig über die Investorengeschichte gesprochen.
Ja.
Ne? Und ja, dann gab es ja den Fanprotest mit den Schokotalern, übrigens, wie lustig auch. Ich konnte mal wieder in Ruhe Konferenz gucken, das war insofern ganz witzig mit diesem Mainz-Tor nach 12 Minuten. Ja. Die andere geile Szene war ja, wie Asano von
Bochum,
einen dieser Schokotaler aufisst und dann das Tor schießt. Ja. Natürlich auch ganz hübsch, aber hat dir das gefallen, diese Form des Protestes? 12 Minuten übrigens, wusste ich auch nicht, die Nummer 12, das sind ja wir.
Ja, hat die mir gefallen.
Also die
12 Minuten fand ich gut. Ja, 12 Minuten fand ich wirklich gut, einfach auch so aus Protest da die Schnauze zu halten. Das fand ich, war ein starkes Signal, weil man es auch sehen und hören konnte. Mit den Schokotalern, ja mein Gott. Weiß ich nicht.
Okay, Schokotaler als Symbol.
Ja, das verstehe ich, das habe ich schon verstanden.
Finde ich schon ganz lustig, ne? Finde ich schon ganz witzig, besser als Feuerzeuge oder volle Bierbecher und leere. Aber ich fand ja diese 12 Minuten schon recht eindrucksvoll, muss ich sagen.
Ja, genau. Also das meine
also,
ich.
Also wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass das auch die Spiele verändert hat.
Ja.
Also dass jedes Heimteam, ne?
Ja.
Wo dann dieser Protest zufällig auf diesen Spieltag fiel, das ist ja auch schon wieder Butterfly-Effekt, ja, hatte einen Nachteil.
Ja, auf jeden Fall. Also das wirklich auf jeden Fall.
Ne? Also in Gladbach war das so und also bei, wie gesagt, Konferenz und ja, und ich, also Und also da diese komische Stille und du hörst plötzlich wieder Niko Kovac irgendwas rufen. Das war schon ein bisschen, also man hat schon gemerkt, so Leute, ne, also hübsches Marketing und eine nette Home-Story mit ein paar Wildgänsen, ja. Das ist nicht Fußball. Ja. So, das hat schon eine Menge verändert und da muss ich echt sagen, so, wir hatten ja ausgiebig drüber gesprochen, auch wie unschlüssig ich oder wir auch sind, was diese Investoren-Thematik angeht, ja. Aber das muss ich wirklich sagen, war ein eindrucksvolles Zeichen, ey, gut ab.
Ja, ich habe neulich, ich weiß gar nicht, wo war denn das nochmal? Ich glaube, sagt dir dieser Streamer Broski was, so ein Schalke-Fan.
Ja, ja.
Der hat
vom Namen her zumindest.
Ja, der hat eine relativ lange Erklärung auch über das, also er hat nochmal detaillierter das aufgedröselt, worüber wir schon in Sachen Investoren gesprochen haben, nämlich diesen Verteilungsschlüssel. Und ja. Der ist halt einfach wirklich so fucked up, Alter. Der hat das so mit Zahlen nochmal hinterlegt, ne, und hat dafür so Tabellen für gezeigt. Und das ist ja auch der Verteilungsschlüssel ist ja wirklich ein Witz in Tüten. Das ist ja irgendwie 5-Jahres-Wertung in Deutschland und dann aber auch noch Popularität und also ein ganz komischer Schlüssel. Und er zeigt halt einfach, dass die Geldverteilung null mit den Einschaltquoten zu tun hat, sondern sich in erster Linie irgendwie am sportlichen Erfolg misst, ja, was ja totaler Quatsch ist, weil halt eben dann Vereine, die einfach, im Schnitt, da müsste ich jetzt lügen, ne, aber im Schnitt ist die Zahl der Menschen, die so Vereine gucken wie Hoffenheim oder wie Leipzig oder so, ja, liegt exorbitant niedriger als der Zuschauerschnitt bei Sky von Schalke in der zweiten Liga. Ja?
Oder
ja,
von Werder. Oder HSV oder Düsseldorf oder Hertha. Oder,
und die würden aber bei diesem Verteilungsschlüssel TV-geldtechnisch so überproportional mehr bekommen, dass das einfach in Sachen TV-Gelder, wo ja schon die Verbindung zum was verteilen wir denn da eigentlich daran geknüpft sein müsste, wie viel trägt denn der Verein jeweils zu dem Erfolg der TV-Übertragungen bei, ja,
und damit ja im Prinzip zum Gesamtprodukt deutsche Bundesliga,
und ne? Da ist es dann
die
einfach,
DFL ja anbietet,
und da ist es dann halt einfach, also da hört es dann für mich auch wirklich auf, Sinn zu machen. Ja. Und dann ist es wirklich einfach so eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so eine Gelddruckmaschine, ja, was sie da versuchen möchten. Und dann bin ich halt auch, dann lasse ich mich halt auch dazu hinreißen, irgendwie auch zu sagen, ey, jede Form von Protest, die Ultras und die Fangruppierungen hier wählen, ist für mich legitim. Ja, absolut. Und für mich auch nachvollziehbar, weil wir wollen wettbewerbsfähiger bleiben, ja, aber im Sinne, einfach einen Strich drunter zu machen und zu sagen, wir wollen den Status quo auch in der Bundesliga manifestieren, ist für mich einfach eine Sache, ey, wisst ihr was, legt euch gehackt, wirklich.
Genau, und genau darüber sprachen wir ja auch schon letzte Woche, ohne die genauen Zahlen jetzt parat zu haben, aber das ist eben genau das Ding, ne? Und dass dann halt da in jedem Verein wie Hoffenheim in dieser 5-Jahres-Wertung so gut abschneidet, was dann daran liegt, dass sie Geld nicht aus Zuschauer oder als Traditionsmarke eingesammelt haben, sondern von ihrem Besitzer, ja, und damit sportlichen Erfolg gekauft haben und dafür jetzt belohnt werden, obwohl sie immer noch keine Fans haben, also ihr Geschäftsmodell eigentlich komplett gescheitert ist, ja, so, aber sich damit praktisch diese Existenz sichern und dann versuchen irgendwo irgendwo in China dann die Supportzahlen zu generieren. Ja,
Thomas, wie gesagt, definiere Wettbewerbsverzerrung. Das ist wirklich, es gibt kein besseres Beispiel dafür, was Wettbewerbsverzerrung ist.
Richtig. Haben wir ausgiebig drüber gesprochen. Genau. Guter Protest fand ich mit diesen 12 Minuten. Ich glaube, wenn du das, das reicht schon, wenn du das bei jedem zweiten Spieltag machst.
Ja, ja.
Das ist schon, das wird schon Investoren abschrecken und das wird schon die DFL-Spitze, wobei man auch sagen muss, die DFL, das ist immer so, wie wenn man sagt, die EU, weißt du? Also, das sind ja wir. Also, das ist ja.
Ja.
die Vertretung der Vereine. Ja. Wir können ja nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun als Werder Bremen. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Wir sitzen da drin, wie Deutschland in der EU was zu sagen hat. Ja. So. Und da ein Teil des Ganzen ist. Mein Lieber, ich muss mal eben den Kollegen ablösen. Können wir 5 Minuten Pause machen?
Dann machen wir Jeopardy-Pause und dann reden wir gleich nochmal darüber. Spoiler, Stichwort Selbstlob mit Blick auf Investorengeschichte. Aber machen wir gleich. Erstmal die Jeopardy-Melodie.
Bis gleich.
Zurück aus der kurzen Jeopardy-Pause, denn Arbeit geht vor. Der Thomas musste mal eben kurz was regeln, aber hier sind wir wieder. Und ich will unseren kleinen Exkurs, unser Rerun in Sachen Investorengeschichte nochmal einmal auffangen und euch da draußen auch ganz lieb Dankeschön sagen. Wir haben ein paar echt ganz coole Rückmeldungen auf die letzte Folge bekommen, dass euch das gut gefallen hat. Unser, oder zumindest mein gefährliches Halbwissen und Thomas gefährliches Dreiviertelwissen
zum Investoren-Deal. Gut die Kurve gekriegt.
Ja. Aber dass euch das geholfen hat, das da auch ein bisschen zu verstehen, das freut uns immer total. Und deswegen da auch nochmal ganz lieben Dank für eure Rückmeldung. Das freut uns sehr.
So, ja, darauf Thomas. Noch eine Tasse Bohnenkaffee. Ja,
darauf noch eine Tasse Bohnenkaffee. Ich stelle den Moet schon mal kalt. jetzt habe ich gerade noch mal eben die Deichstube-App gecheckt. Ich sehe gerade, Friedel ist jetzt gegen Leipzig wieder im Kader. Und damit stoßen wir doch eigentlich auch schon die Tür zum letzten Spiel des Jahres auf, oder?
Ja, ich habe auch jetzt gerade durch Weihnachtsfeier und so. Und davor hatte ich ja auch irgendwie so vor ein paar Wochen so ein, zwei Spiele, die ich nur halb gucken konnte wegen Lohnarbeit. Und ich habe richtig Bock auf dieses Spiel, Dienstagabend. Und ich bin mir echt fast sicher, dass wir da auch was holen werden.
Ja, wir legen vor, ne? 18:30, während die anderen Spiele um 20:30 sind.
Genau.
Ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir das arbeitstechnisch so zu legen, dass ich da auch ohne Probleme hingehen kann.
Ja.
Will man sicher auch geben. Und was kann ich sagen, nachdem wir ja nun in der letzten Saison, ich glaube, das schwächste Heimteam waren, gehören wir, glaube ich, mittlerweile...
Sind wir jetzt das schwächste Auswärtsteam.
Ja, genau. Und dafür aber zu Hause relativ gut.
Ich sehe da eine Entwicklung vom schwächsten Heimteam zum schwächsten Auswärtsteam.
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, auch als Dauerkarteninhaber kann ich an dieser Tendenz nichts Schlechtes finden.
Nein, du hast völlig recht, ich habe nichts gesagt.
Deswegen, also Dienstagabend, Flutlicht, RB Leipzig, mein erster Impuls wäre jetzt zu sagen, okay, das wird wohl nach hinten losgehen, aber woher kommt deine Positivität, mein Freund?
Ja, weiß ich nicht, weil es irgendwie jetzt logisch wäre. Ja, also auch Leipzig, es war ja jetzt Samstagabend, gestern Abend war ja der El Plastico, ne? Also das Topspiel Leipzig gegen Hoffenheim. Und und dann dieser Forsberg-Abschied aus Leipzig. Und irgendwie war es das gefühlt, mit dieser, ja, wie soll ich sagen, diese etwas befremdlich, diese Gänsehaut aus Plastik. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie sie das zelebriert haben, als seien sie in einem Traditionsverein, wenn da jetzt ein verdienter Spieler, der da, weiß ich nicht, 8,5 Jahre, ne, irgendwie sich hat bestechen lassen, um als viel zu guter Spieler in die zweite Liga zu gehen. Okay, so wird man halt in Leipzig eine Vereinslegende.
Das ist so ähnlich, wie wirklich, wenn der Abschied von Kramaric in Hoffenheim mit so einem Treckerkonvoi durch Sinsheim gefeiert würde.
Ja, es ist also wirklich alles, ja, Gänsehaut aus Plastik, das ist eigentlich ganz schön.
Ja, das ist wirklich schön.
So, und
kommt auf die Shortlist für einen Folgentitel irgendwann irgendwo.
Ja, das ist gar nicht schlecht, hoffentlich ist es nicht der am Mittwoch. Ja, dann.
Genau.
Nein, aber gefühlt kumulierte das alles so schon zu diesem, ne, zu diesem, ja, Plastikgetränk-Höhepunkt hin, weißt du?
Ja.
So, und die hatten ja auch Champions League Highlight-Spiele, hatten die nicht Man City oder was, glaube ich, wer hatte die denn? Doch, die hatten die, ne?
Die hatten
so
Gruppe,
ne? Und dann dieser Forsberg-Abschied und also das ist ja alles irgendwie, und ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, oder ich bete so ein bisschen herbei, dass da jetzt wirklich so ein kleiner Druckabfall
die
einfach
Luft raus ist, sagst
stattfindet,
du?
Weil die ja mit Sicherheit auch ein bisschen gefeiert haben werden, da mit Forsberg, mit ihren, ne, mit ihrem Hubba-Bubba-Getränk, so. und vielleicht, und dann, weißt du, dann nochmal on a rainy Tuesday evening in Bremen.
In Bremen,
ja. Ne? Oh Gott. Am anderen Ende der Republik, da wo Traditionsfußball gespielt wird. Ob sie sich da nochmal so aufraffen können wie im El Plastico dann gegen Hoffenheim, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich habe jetzt gerade parallel deiner Ausführung nochmal die Tabelle auch aufgemacht. Sagen wir mal so, würde mir schon sehr gut in den Kram passen und mich den Winter über ruhiger schlafen lassen, wenn deine Prognose eintreffen würde. Wir sind jetzt 14., hast du ja schon gesagt. Ja. Mit einem Sieg könnten wir mutmaßlich einen ziemlichen Satz machen?
Ey, das ist ein 9-Punkte-Spiel. Ja, also man nimmt das ja immer, man verwendet das ja immer so leichtfertig. Aber guck mal bitte auf den Spieltag. Ne? Dienstag 3 Spiele. Werder Leipzig. Ja. Angenommen, wir gewinnen. Danach spielen Dortmund Mainz. Ja. Hoffenheim Darmstadt.
Ja.
Leverkusen Bochum.
Ja.
Stuttgart Augsburg.
Ja.
So, da sehe ich doch tendenziell doch eher Heimsiege. Ja. Mhm. Und es spielt noch Frankfurt-Gladbach und es spielt direkt gegeneinander, nehmen sich die Punkte Union und Köln, die beiden, die hinter uns stehen. Ja. So, das bedeutet, wir haben auf jeden Fall 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16, so oder so, selbst wenn wir 0-8 gegen Leipzig verlieren. Mhm. Ja, aber wenn es wirklich alles so kommt, dass Dortmund zu Hause, und das ist das letzte Spiel vor Weihnachten, vor heimischem Publikum, ja, dass Dortmund zu Hause gewinnt, dass Stuttgart zu Hause gewinnt, dass Frankfurt zu Hause gewinnt, dass Leverkusen zu Hause gewinnt.
Sag mir nochmal, in Dortmund, gegen wen?
Mainz.
Dortmund, ja, das ist okay. Ja, okay.
Und Hoffenheim gegen Darmstadt. Das heißt, das ist bei, diese 3 Spiele und Werder Leipzig sind am Dienstag. Ja, das heißt, warte mal, 20.30 Uhr Anpfiff, das heißt Dienstag 23 Uhr, wenn wir gewinnen, könnten wir auf den 17. 9 Punkte Vorsprung haben.
Ja, aber sag mal, gegen wen Bochum spielt?
In Leverkusen. Am Mittwoch.
Und Heidenheim?
Heidenheim spielt zu Hause gegen Freiburg. Auch kein Pflichtsieg. Ja. Und Gladbach spielt in Frankfurt. Und Augsburg, du hast auch die Tabelle vor Augen, ne?
Genau.
Und Augsburg spielt in Stuttgart. Das bedeutet, wenn wir einen Heimsieg schaffen und alles andere läuft so wie der Fußballgott, das normalerweise,
werden wir 10.
Also so wie es sein sollte, stehen wir auf Platz 10.
Was dann deine Prognose für Weihnachten ein bisschen
konterkariert würde. Und da sind wir dann schon wieder dicht an deiner dran.
So. Genau.
Ja.
Ja, das stimmt. Ich sag
aber
doch,
so viel dazu. Ne?
Super.
So, dann hätten wir 18 Punkte und wenn du dir dann überlegst, Wolfsburg spielt gegen Bayern, dann sind wir ein Wolfsburg Punkt hinter Platz 9 und haben am 17. Spieltag noch Bochum zu Hause. Also dann reden wir hier über, ne, wenn das alles so eintreffen würde und die Favoriten gewinnen zu Hause und wir schaffen dann doch diese kleine, aber machbare Überraschung gegen Leipzig on a rainy Tuesday evening in Bremen, dann stehen wir plötzlich da in der Tabelle und denken, warum haben wir uns eigentlich in die Hosen gepinkelt, die halbe Hinrunde? Ja, aber das ist doch völlig absurd.
Ja, gut, es wird so nicht kommen, aber das ist alleine dieses Gedankenspiel ist schon wirklich geil. Das bringt mich jetzt wirklich zum Lachen, dass man das, ja, dann ist der Sieger letzten Endes näher an seiner Weihnachtsprognose dran als Kuhlmann an seiner. Ja. Und das wäre angesichts des Verlaufs der Hinrunde bislang schon echt der Witz in Tüten.
Ey, und stell dir mal vor, du schließt die Hinrunde als 10. ab, hast aber beide Aufsteigerspiele verloren
mit 4 Gegentoren.
Das ist doch absurd. Ja, aber so könnte es kommen.
Ja,
weil es ist ja nicht verrückt, dass Stuttgart, Leverkusen, Hoffenheim und Dortmund ihre Heimspiele gegen Darmstadt, Mainz, Augsburg und Bochum gewinnen.
Ja, klar.
Weißt du, was ich meine?
Ja, schon klar.
So, also das ist völlig, völlig strange.
Apropos.
Aber es ist möglich. Und auch bei Leipzig ist ja auch, ne, Leipzig ist jetzt 3. Mhm. So. Aber Leipzig im Prinzip ist es da egal, ob du Zweiter, Dritter oder Vierter bist für die. Wichtig ist, du bist unter den ersten Vieren, dass du wieder im so einen Champions League Platz hältst und das mit ein bisschen Vorsprung. Mhm. Ne? So, und da haben sie schon 4 Punkte Vorsprung auf Dortmund, jetzt schon. Ne? So, also da ist nicht mehr dieser Wahnsinnsdruck.
Nee, die haben 6 Punkte Vorsprung.
6 Punkte sogar.
Ja, genau.
Ja, entschuldige. Mhm. 6 Punkte. So, und lass Dortmund dann am Dienstag gewinnen gegen Mainz, gehen wir mal davon aus, dann sind es immer noch 3 Punkte Vorsprung, die Leipzig hätte. Und für die, ne?
So, die grün-weiß bebrillten Prognosen für den 16. Spieler, aber ich liebe sowas, ja.
Ja, aber völlig absurd ist es nicht. Und das ist jetzt das erste Mal vor Weihnachten, dass ich den Tabellenrechner aus dem Keller geholt habe. Ja.
Aber speaking of letztes Spiel dann gegen Bochum, Jensen hat doch in der Tat Karten zugelost bekommen und jetzt fahren wir wahrscheinlich nach Bochum am 14.
Ach komm, wie geil ist das denn?
Ja, mega. Wir waren letztes Jahr schon da. Das war auch geil, haben wir 2-0 gewonnen.
Kann ich mich dran erinnern. Und Bochum ist halt auch echt geil.
Es macht geiles Spaß, Stadion. Ja. Geiles Stadion, ja.
Ey, auch wie die Union da abgefiedelt haben.
Ja.
Ey, wirklich niedergekämpft.
Ja.
Das war wirklich beeindruckend. Ey, überhaupt Bochum finde ich beeindruckend. Was die mit der Truppe, dass die vor uns stehen.
Ja, und 14. Januar tritt dann das ein, was du letzte Folge gesagt hast. Asano und Antwi Ajay nicht richtig dabei.
Richtig.
Aber auch geil, dass Paciencia da, ne? Wirklich, weißt du noch, wie lange Werder über den auch angeblich nachgedacht hat, den zu holen?
Ja.
Und jetzt spielt er bei Bochum und spielt da so mittelmäßig gut, aber wenn er Tore macht, dann immer so geile Traumtore. Es ist wirklich immer so geil.
Ja, wie lässig er den macht, ne? Dass man sich fragt, war das wirklich Absicht? Aber das war Absicht, ne? Wie er das Tor da macht gestern.
Ey, denk mal dran, wie der in seiner starken Phase bei Frankfurt war. Der hat ja wirklich eine Phase von 3-4 Monaten gehabt, wo der wirklich alles getroffen hat.
Ja.
Geiler Typ. Aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab.
Leipzig, Dienstagabend, 18:30.
Ja.
Ich habe es gerade schon auch als Einleitung für das Leipzig-Spiel gesagt. Friedel ist wohl jetzt wieder im Mannschaftstraining und demzufolge wenigstens im Kader wahrscheinlich. Mhm. Was man ja auch nicht vergessen darf, Leipzig, Ex-Club von Naby Keita.
So, und zack, sind wir bei Rate die Aufstellung.
Ja, okay, sind wir. Gebe ich dir zu 100% recht.
Oder möchtest du noch...
Der Sprung macht total Sinn. Ich habe bloß gerade, bin einmal kurz gestolpert. Die Frage ist für mich eher, kriegt er noch 5 Minuten gegen Leipzig oder nicht, oder? Wobei,
die Frage beantworte ich dir erst, wenn ich weiß, ob wir schon bei Rate die Aufstellung sind.
Ja, wir fangen jetzt an mit Rate die Aufstellung und bitte.
Die gleiche Elf, aber Keita für Bittencourt.
Ernsthaft? Glaubst du, dass der spielt?
Ja.
Ja. Die Idee gefällt mir mega, ne?
Ja.
Alter, die Idee ist eigentlich mega.
Wann denn sonst?
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist der alte Coolmann-Take. Ja, wieso, der fährt doch sowieso zum Afrika-Cup, dann lass ihn doch jetzt 90 Minuten spielen.
Selbst, ja, aber gib ihm 60 oder 70. Ey, die hätte er jetzt auch schon vor 2 Wochen drin gehabt und diese Woche auch. Sie haben ihn geschont. Ja, für was denn doch? Nicht für den Afrika-Cup. Nein, Naby Keita wird gegen seinen Ex-Club spielen und er wird die Variable sein, mit der RB nicht
rechnet,
weil der unser Spiel verändert. Und wir können uns aber auf diese Situation einstellen. Ja,
so.
Wir können ihn da einbauen. Er hat ja schon mit dem Team trainiert. Er kennt die Abläufe jetzt mittlerweile. Er hat die Fitness vielleicht nicht um 120 Minuten Vollgas, aber 60, 65 Minuten kann man ihm geben. So. Und wenn dann irgendein Muskel zumacht, dann ist das schade für seine Nationalmannschaft, sag ich mal. Aber es gibt auch keinen Grund, ihn nicht spielen zu lassen, wenn er seit 2-3 Wochen fit ist. Und er kennt RB Leipzig, er wird besonders motiviert sein, er kann der Gamechanger sein und bitte, also mit welcher Begründung soll Werder Bremen diesen Spieler, der bisher 78 Minuten jetzt, mit Rücksicht auf wen, Entschuldigung, aber natürlich muss der spielen.
Okay, also du sagst gleiche Aufstellung, aber Keita für Bittencourt.
Richtig.
Dann
und
sage
dazu
ich,
kommt auch noch, dass es jetzt auch nicht unverdient wäre, Leo mal wieder draußen zu lassen.
Ja. Okay, dann sage ich, Wobei Leo war jetzt die letzten zwei Spiele Captain, darf man dann auch nicht vergessen, ne?
Ja, mir egal.
Okay, aber ich lasse mich anstecken. Ich sag Kuhlmanns Aufstellung mit einer Veränderung. Ein Ginmar für Schmied.
Auch eine gute Idee. Bedeutet Duxch auf der 10.
Genau, und bedeutet auch Keita und ein Ginmar neues Sniper-Duo in der Bundesliga.
Ach, du meinst mit Keita und Ginmar?
Ja, na klar. Ja, klar.
Oh.
Ja. Okay. Also, ja. Wieder erschreckende Euphoriewellen hinten raus in Folge 165, aber meine Güte, wäre das geil.
Das ist echte Gänsehaut, die ist nicht aus Plastik.
Ja, aber muss man auch sagen, da ist auch wieder der Wunschherr des Gedanken, so wird es nicht kommen, glaube ich. Aber hey, warum denn nicht hinten raus im Jahr 2023 nochmal irgendwie einsetzen, so einen kleinen Hot-Take mit grün-weißer Brille auf?
Digi, es ist genau eine Woche vor Heiligabend. Ja,
stimmt.
In genau 7 Tagen fängst du an, deine Kinder nach oben zu schicken, um noch ein bisschen Hand anzulegen am Weihnachtsbaum.
Ja. Aber, und der Zusatz war wichtig.
Dann.
Touché.
Leider lustig. Nein, das wird nicht Name des Lalalala. Auf gar keinen Fall. Aber verdammt nochmal, dann darf ich mir auch Nabi Keita in der Startelf.
Ja, natürlich, das dürfen wir beide. So. Aber jetzt nehmen wir uns nochmal ganz kurz ich nehme jetzt nochmal eben kurz 90 Sekunden, um dir für ein weiteres wunderschönes Jahr Worum-Podcast zu danken. Wobei, eine machen wir ja noch, ne?
Ja, natürlich machen wir noch eine.
Wir haben sogar noch zwei.
Ja, wenn alles so gut läuft, dann machen wir noch zwei.
Dann will ich nichts gesagt haben.
Und wir haben ja auch noch ein paar andere Ideen, die sollten wir jetzt noch nicht raus.
Ja, da kommen noch lustige Sachen auf die Hörerinnen und Hörer vom Worum-Podcast zu im neuen Jahr. Da werden wir euch zu gegebenen Zeitpunkt drüber informieren. Aber okay, dann mache ich jetzt hier noch gar nicht den Sentimentalen, sondern dann sagen wir gucken auf jeden Fall nochmal nach dem Leipzig-Spiel aufs Leipzig-Spiel und wir machen irgendwo auch noch unsere Jahresendfolge mit allem Pipapo, Jeopardy spielen, warmen Getränken von der Heizung und you name it. Mein Süßen, komm gut durch die Schicht. Wir schnacken auf jeden Fall nochmal bis zum Spiel gegen Leipzig. Sind es ja nur noch 2 Tage, deswegen könnte man eigentlich schon mal anfangen mit Daumen drücken.
Ja.
Und das gilt natürlich auch für euch da draußen. Deswegen kommt gut in die Vorweihnachtswoche. Man kann ja wahrscheinlich so, die meisten zumindest von euch können wahrscheinlich austrudeln lassen. Und da kommt auch so ein Heimspiel mit dem Weihnachtsbaum auf dem Trikot doch genau richtig am Dienstagabend. Deswegen let's go. Und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Leipzig nochmal wieder. Und vielleicht sind wir dann ja wirklich 10., so wie Thomas gesagt hat. Schön wär's. In diesem Sinne, haut rein.
Haut rein.
Und tschüss.
Die besten Titel wie ABA.
Ja.
Die muss man ja nicht erklären, ne?
Nee.
Und nicht mal erwähnen.
All Bulls are besonders gute Sportsmänner. In diesem Sinne, macht's gut.
Tschüss.